Wir haben jetzt ein paar Mal über das Sterben gesprochen. Gibt es so etwas wie ein gutes Sterben? Kann man das Sterben planen? Wie ist das, wenn das Leben zu Ende geht? Und jetzt ist es heute umgekehrt. Wir wollen über den Anfang des Lebens sprechen, über den Start, über das Geborenwerden, die Geburt, die Gebürtlichkeit des Menschen. Was für ein Begriff, denke ich mir. Ja, Noemi, ihr habt das Thema ja vorgeschlagen. Was liegt da drin im Unterschied zum Sterben, wenn man jetzt über das Geborenwerden redet?
Ich denke, es gibt so eine Tendenz, über das eigene Leben im Angesicht des Todes irgendwie nachzudenken, zu überlegen, was könnte ich eventuell bereuen, wo lief was nicht so, wie ich wollte, angesichts dessen, dass ich sterben werde und auch nicht weiß wann. Und ich glaube, die Geburt ist wie ein Korrektiv dazu. Geburt ist dieser Moment, wo alles offen erscheint, möglicherweise, oder vieles zumindest offen erscheint. Und es ist wie ein ganz anderer Blick auf das eigene Leben. Es geht nicht darum zu sagen, wo habe ich was verpasst, sondern wo steht mir was offen, wo habe ich welche Möglichkeiten, wo kann ich welchen Anfang setzen.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Geburt hat ja zumindest drei Bedeutungen. Gebären, der Geburtsvorgang, das Geborensein. Gebürtlichkeit ist ja ein bisschen so ein Kunstbegriff, für mich zumindest hört sich das recht künstlich an, bezeichnet wahrscheinlich am stärksten so diese Dimension, dass wir alle Geborene sind. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch Dimensionen, Aspekte des Themas, die wir damit einbinden sollten?
Also ich glaube auf jeden Fall die Feststellung, dass wir alle geboren sind. Wir sind alle von jemandem geboren, also das ist wichtig, von einer Frau. Jeder Mensch hat eine Mutter und kommt daher irgendwo her. Also er ist nicht einfach so aus dem Nichts auf einmal da, sondern wir sind alle in ein generatives Gefüge hineingeboren. Das finde ich einen wichtigen Aspekt bei dieser Gebürtlichkeit.
Und es gibt eben nicht nur dieses Generative, sondern es gibt eben auch diesen Moment der Geburt. Also ich glaube, das ist auch total wichtig. Also es ist dieses Eingeschriebensein in etwas Größeres mit einem bestimmten Moment der Geburt, wo was ganz Neues beginnt. Also man kann natürlich drüber streiten, ob dieses ganz Neue, wann das genau beginnt. Aber jetzt im Gedanken der Gebürtlichkeit ist das diese Geburt, der Mensch, der zur Welt kommt und dem im besten Falle Lebensjahre zugesprochen werden.
Ja, das stimmt. Und deswegen ist ja wirklich, also das ist eine ganz klare Entsprechung zum Tod. Also es hat, glaube ich, viele Parallelen. Es ist ein Zeitpunkt, der einen Riesenunterschied macht. Vieles ist auch unvorhersehbar. Und ich glaube, es ist auch natürlich eine existenzielle Erfahrung für jeden, der daran beteiligt ist. Und auch, was einen so überwältigt, dass man es auch nicht vorwegnehmen kann. Also auch selbst, wenn man zum Beispiel kurz, man weiß, jetzt kommt der Entbindungstermin oder das Baby sollte jetzt bald da sein, dann sind trotzdem alle total geflasht, wenn es dann wirklich auf der Welt ist. Und beim Tod, finde ich, ist es auch ein bisschen so, wenn man weiß, jemand wird jetzt bald sterben, Wenn der Tod dann eingetreten ist, dann ist es nochmal ganz anders.
So das Ereignishafte, also generativer Kontext, also die Gebürtlichkeit macht die Aussage, du bist immer in einem Kontext. Und zwar in einem sehr physiologischen, generativen, damit historischen Kontext. Und zugleich geschieht diese Kontextualisierung aber ereignisförmig, ereignishaft. Also durch ein Ereignis, und jetzt Philosophie des Ereignisses, würde man sagen, gehört dazu, das, was du alles so schön beschrieben hast oder ihr. Es lässt sich nicht vorwegnehmen, wie genau es abläuft. Es erzeugt eine Spannung, obwohl man weiß, es wird kommen und all so etwas, ne?
Und das Spannende ist ja auch, dass es sich in der Wiederholung nicht abnutzt. Also das Spannende ist ja, dass dieses Ereignishafte, das bleibt, auch wenn das zweite oder ich vermute auch das dritte oder vierte Kind zur Welt kommt, dann ist das erneut ein Ereignis. Und natürlich weiß man vielleicht schon ein bisschen, auf was man sich einlässt, aber so dieses Unvorgesehene, das bleibt meines Erachtens.
Als Mann halte ich mich etwas zurück, aber ich war ja auch bei Geburten dabei, durfte dabei sein, und vorher und nachher ist das Leben ein anderes. Also du, Elisabeth, hast es gerade gesagt, das ist was Überwältigendes, und zwar in jeder Hinsicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Also dabei gewesen zu sein, wenn das eigene Kind geboren wird, bei der eigenen Geburt war ich ja nur auch dabei, aber da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern, wie das war. Aber das ist etwas Überwältigendes und das Leben ist nachher ein anderes. Wenn das doch so ist, warum reden wir dann so wenig darüber? ist eigentlich verblüffend. Ja. Das andere, was mich die ganze Zeit umtreibt, ich habe mich ja jetzt zurückgehalten, aber das ist, niemand hat mich gefragt, ob ich das will, ob ich geboren werden will. Und diese wird ja manchmal Geworfenheit genannt. Wir sind einfach ins Sein geworfen und müssen jetzt mal schauen, wie wir zurechtkommen. Niemand hat mich gefragt. Das scheint mir auch noch ein Punkt zu sein, warum wir heute vielleicht wieder lieber über Natalität oder Gebürtlichkeit sprechen und in den letzten Jahrzehnten weniger.
Ja. Das ist ein Unterschied auf jeden Fall auch zu unseren letzten Folgen und zum Thema Tod. Mhm. Das ja beim Tod kommt ja die Selbstbestimmung, jetzt wird ja immer mehr Thema, also kann man da mitreden, genau, mitbestimmen sozusagen. Bei der Geburt ist einfach
gar nichts. Jedenfalls, was genau mich als Geborener betrifft. Ich meine, was den Geburtsverlauf betrifft, haben wir eine Paralleldiskussion zu den.
Also ich finde auch das Attraktive an dieser Kategorie der Gebürtlichkeit, dass es für mich bringt es wie beides zusammen, weil es einerseits eben so diesen Neuanfang markiert und wieso auch diese Verheißung. Also eine Geburt hat ja eine Verheißung inne, dass da ein neues Leben beginnt mit einem neuen Menschen, der handelnd durch diese Welt geht und der auch Eigeninitiative ergreifen kann, der Verantwortung übernehmen kann und so weiter. Und gleichzeitig hat eben Gebürtlichkeit auch diese Seite des Geworfenseins, des Gegebenseins, des Nichtbestimmenkönnens. Und das finde ich total spannend an dieser Kategorie, dass es für mich so diese anthropologische Dimension so klar umfasst, nämlich das selber handeln können und gleichzeitig aber auch immer eingebunden und geworfen sein.
Ich wollte kurz noch anmerken, es gehört in vielen Familien zur Tradition, weiß ich aus eigener Erfahrung und von anderen, dass so um Geburtstage herum oft man so kollektiv kommemoriert und zurückerzählt, wie war die Zeit der Geburt. Und die Kinder wollen es dann hören. Mhm. Wie war das damals, Mama, Papa, bei meiner Geburt? Und die Eltern haben dann eine Freude dran, das
Positive zu erzählen, den Rest lassen sie weg.
Ja.
Gerne, tendenziell.
Und du hast, Markus, gesagt, also Geburt zeichnet sich dadurch aus, gibt so ein klares Vorher, Nachher. Kann mich selber noch erinnern, bei der Geburt des ersten Kindes, wie ich das selbst extrem stark so empfunden habe, hatte so das Gefühl, bevor jetzt das Kind kommt, muss ich selbst noch mit mir selbst irgendwie ins Reine gekommen sein. Was das konkret war, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Eher so ein inneres, irgendwelche Vorgänge zu Ende gedacht haben, abschließen, nochmal einen Anruf mit irgendjemandem tätigen oder so. Also Sachen bereit werden für das Neue, was da anbricht. Noemi, du sagst, jedes Kind, jede Geburt markiert den Beginn einer neuen Hoffnungsperspektive. Weil ein neues Leben so viel Offenheiten hat und so viele Möglichkeiten enthält, dass damit gar nicht anders als Hoffnung verbunden sein kann.
An dieser Stelle muss vielleicht einmal der Name Hannah Arendt fallen. Also Geburt, Gebürtlichkeit ist ja nicht nur in erster Linie auf unserem eigenen Mist gewachsen, könnte man sagen, sondern wir haben uns auch für diese Folge an Literatur orientiert. Gebürtlichkeit, Natalität ist eine Wortschöpfung, wenn ich richtig mich erinnere, von Hannah Arendt, also einer Philosophin, einer Deutschen, die genau eben dieses Neuanfangen, dieser Neuanfang, der in jedem Kind zum Tragen kommt, in ihrem Buch Vita Activa grundlegt und ganz klar beschreibt, dass eben Geburt oder Gebürtlichkeit des Menschen, Natalität ist die Grundbedingung dafür, dass Menschen ihr Leben gestalten, dass sie handeln können, dass sie tätig werden, Vita Activa.
Genau, und vorher war wirklich, haben wir jetzt auch schon gesagt, immer wieder der Tod Thema in der Philosophie und da gibt es eine ganz lange Geschichte, damit sich zu beschäftigen. Aber die Geburt, das Geborensein war eigentlich kaum Thema. Ich finde das irgendwie auch nachvollziehbar, weil natürlich wir sind auf der Welt, können uns nicht daran erinnern, wie wir zur Welt gekommen sind, fangen dann an zu leben, machen uns dann langsam Gedanken und leben auf den Tod hin oder beschäftigen uns dann natürlich mit dem Tod. Also von daher finde ich das erstmal sehr nachvollziehbar, dass das ist, was uns umtreibt und weniger die Geburt. Ja.
Also ein Bewusstsein für den Tod, aber nicht unbedingt ein Bewusstsein für die eigene Geburt.
Ich glaube, einer der Gründe, bei Hannah Arendt, vielleicht kommen wir noch drauf, da gibt es viele, viele Gründe. Es beginnt ja auch irgendwo die Freiheitsgeschichte mit irgendeinem Moment. Das war für Hannah Arendt, glaube ich, wir sind The Human Condition heißt der Text auf Englisch, als er zuerst geschrieben wurde, war auf Englisch in Amerika geschrieben. Das ist unsere Condition humaine und die ist, dass wir frei sind. Und dann muss die Freiheit irgendwann beginnen und sie beginnt bei ihr mit der Geburt. Aber ein Grund, warum wir denn tendenziell auch in der Philosophie wahrscheinlich vergessen haben und ist, dass das ja etwas ist, was uns enorm relativiert. Also ich bin der Sohn von meiner Mutter, aber dann auch meinem Vater, die wiederum von ihren, also ich werde in eine Generationalität gestellt. Generativität war vorhin schon die Rede. Ich bin relativ. Ich bin ein Glied in einem längeren und bin dann vielleicht wieder Vater von. Und dadurch wird ja, wenn ich mir so Heidegger vorstelle, der über den Tod nachdenkt, der sich unglaublich wichtig fand, der auch wichtig war, muss ich ja zugeben. Aber dann wird dieser Martin Heidegger furchtbar relativiert. Er ist Sohn von einer und vielleicht auch noch Vater von. Ich glaube, er hat keine Kinder gehabt. Doch, hat er? Weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall in Hannah Arendt verliebt, als sie 16 Jahre alt war. Und der Professor, heikles Ding, ging heute nicht mehr. Diese Relativierung von dem Ego, von dem Menschen, der autonom ist, der sich selbst bestimmt und der weiß, was er will oder sie. Das ist mit Natalität für mich ganz stark verbunden. Eine der wichtigen Gründe für mich, warum das so ein bisschen weniger wichtig genommen wird.
Also durch die Generativität ist klar, man ist auch vorherbestimmt. Ne? Also durch, genau. Also man baut auf, man ist ja, so und von so und so, aber das bestimmt einen einfach auch. Also man kommt nicht als ganz neuer Mensch zur Welt und wird dann Heidegger und ist ganz toll, sondern das ist in einem drin, man ist radikal vorbestimmt, wenn man auf die Welt kommt.
Ich habe dir ja gerade ins Wort geredet, weil ich das so faszinierend finde, dass wenn ich, je älter ich werde und desto mehr ich mich selber beobachte oder vielleicht auch meine Geschwister, da sieht man das noch besser, weil bei mir selber sieht man es nicht gerne, sehe ich die Ähnlichkeiten zu meinen Eltern. Das ist verblüffend.
Aber lädt nicht eigentlich der Gedanke von Arendt zur Gebürtlichkeit eigentlich eher dazu ein, einen anderen Aspekt stark zu machen, nämlich, dass jede Geburt natürlich auch hineingeworfen sein oder in einem Kontext, klar, vorfindlich, aber jede Geburt ist doch auch die Chance zu Neuanfängen innerhalb dieses Kontextes. Und das ist ja auch eine Grunderfahrung, dass man sieht, wie kann denn der, obwohl er daher kommt, das und das machen in seinem Leben, das erreichen, dazu in der Lage sein oder die.
Ich glaube, da hast du schon recht und das ist ein ganz anderer Aspekt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Gaza. Alles zerstört. Aber es werden Kinder geboren. Und dann beginnt was, es geht irgendwie was weiter, was zuerst einmal extrem grauenhaft ist und schrecklich, aber es geht trotzdem weiter. Und das wird mit jeder Geburt, wird das quasi wie ein Manifest. Es geht weiter, das Leben geht weiter. Und es beginnt etwas Neues in dem ganzen Chaos und in der Untergangsstimmung. Das ist faszinierend. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Da, glaube ich, hast du recht.
Das erklärt wahrscheinlich schon auch unter anderem, warum Menschen überhaupt Kinder bekommen, weil das so faszinierend ist, also dass es immer wieder neu beginnt,
wenn man
oder?
Wenn der Geburt dabei war, dann fragt man sich, warum eigentlich dann noch Frauen bereit sind dazu.
Ja, weil ich finde es bei Hannah Arendt so ein bisschen, also sie hat ja selber keine Kinder, glaube ich, oder? Nee, also von daher, ich finde sie, oder sie spricht so sehr idealisiert auch irgendwie darüber, ne? Oder abstrakt. Sie hat diese drei Grundtätigkeiten: Arbeiten, Herstellen, Handeln. Und das Handeln ist eben so dieses freie Handeln, was den Menschen ausmacht im Prinzip. Und das sagt sie, das geht darauf zurück, dass wir geboren sind und dann eben dieser Neuanfang da mit drin ist im Menschen. Aber das idealisiert sie dann irgendwie so. Also deswegen darf man hoffen und Vertrauen in die Welt haben. Und wie schön ist das zu sagen, uns ist ein Kind geboren und so. Ich finde, da bleibt sie ja dann irgendwie stehen. Also was wird denn dann daraus?
Was heißt, sie bleibt dabei stehen? Das liegt doch gerade im Gedanken drin, dass eben Offenheit da ist. Was wird daraus? Und dass damit die Möglichkeit von Freiheit, von Verantwortung, von Chancen, etwas daraus zu machen, auch enthalten sind. Aber der Clou ist ja der Perspektivwechsel, dass sie einlädt, von den Möglichkeiten her zu denken und nicht nur von dem, was alles abläuft, enger wird und dann am Schluss zu Ende geht, sterben, sondern von dem, was an Möglichkeiten, an Möglichkeitsraum gesetzt ist, durch diesen Neuanfang, der nicht vorhersehbar ist. Der Wege nehmen kann. Und es gibt die Schriftstellerinnen, die mit 65 ihr erstes Buch schreiben und es wird ein Welterfolg.
Ein Buch wird geboren, ja. Da kommt mir gerade in den Sinn dazu, dass das Buch, das sie geschrieben hat, das The Human Condition, das auf Deutsch Vita Activa heißt, das eine große Bedeutung hat in der Philosophie heute, das ist 1957 geschrieben. Also es ist in der Zeit, in der auch die Stimmung war. Jetzt bauen wir auf, jetzt geht es wieder neu los, es gibt neue Möglichkeiten.
Und zugleich muss man auch sagen, dass sie natürlich auch von der Shoah geprägt ist. Also das würde ich auch noch anfügen wollen. Sie ist ja eigentlich von dieser großen Katastrophe geprägt. Genau. Und in dieses Geprägtsein von dieser Zeit schreibt sie dieses von diesem Wunder, dass Menschen geboren werden und dass da Neuanfänge gesetzt werden.
Weil sie war eben eine deutsche Jüdin und ist rechtzeitig geflohen.
Genau.
Dann hat sie in den USA nachher weitergearbeitet.
Und ich fand gerade noch interessant, dass du gesagt hast, ein Buch wird geboren oder wurde geboren. Das stimmt ja, das hat man ja als Bild immer wieder, ne? Also das ist mein Baby, sagt man ja auch über irgendwelche Projekte, die man hat oder so. Also dieser Gedanke, dass etwas neu entsteht und geboren wird, so, ja, der überträgt sich auch auf anderes im Leben, das stimmt.
Dass Menschen schöpferisch sein können, glaube ich, ist der Kern von dem Gedanken. Das Buch ist uns nahe, weil es ein Beispiel ist aus der akademischen Welt. Jemand anders ist ein leidenschaftlicher Bastler oder macht schöne Reisen mit seinen Kindern oder so. Und das sind alles im Prinzip, es ist der Gedanke des Werkes, dass man, indem man sich schöpferisch, kreativ ausdrücken, verwirklichen kann, der Gedanke von die Möglichkeit, innovativ sein zu können. Also neuernd. In dieser Welt, in der scheinbar alles so festgelegt ist, in der scheinbar die Kontingenz, die Begrenztheit der Möglichkeiten, die Gesetze von Raum und Zeit alles dicht machen, in dieser Welt ist etwas Neues möglich. Also das liegt für mich alles mit drin in dieser, so einem Gedanken von Gebürtlichkeit.
Und diese Menschen, die dann neu geboren werden, die entfalten ja dann relativ schnell ein Eigenleben und wirken selbst und frei. Und diese Parallelität hat man vielleicht bei anderen Werken auch, ne? Also ich glaube, so Künstler, die Werke schaffen, sind ja am glücklichsten, wenn diese Werke dann auch wieder ein Eigenleben entwickeln und andere Menschen inspirieren und weiter wirken, unabhängig von dem Künstler oder auch dem Wissenschaftler vielleicht oder so. Also ich glaube, da gibt es auch so eine Parallele.
Und ich glaube, man muss das wie abgrenzen. Also ich glaube, Arendt versucht halt wirklich diesen auch philosophischen Punkt zu setzen und zu sagen, denken wir doch vom Anfang her. Und ich glaube, eine ganz andere Geschichte wäre dann nochmal drüber nachzudenken, wie dieser Anfang stattfindet und wie der irgendwie im realen Leben sich präsentiert. Und das ist aber wie eine zweite Frage. Also da kann man sich dann von der Wichtigkeit der Gebürtlichkeit vielleicht inspirieren lassen, um diese Fragen dann zu bearbeiten. Aber wenn du sagst, sie bleibt da stehen, sie bleibt bei diesem philosophischen Punkt stehen und sie überlegt nicht, unter welchen Bedingungen finden Geburten statt. Was bedeutet das für den Einzelnen? Hat dieses Kind wirklich all diese Möglichkeiten, wenn es vielleicht gar nicht erst das Krankenhaus verlassen kann und so weiter? Aber das ist wie auf einer anderen Ebene, würde ich sagen.
Und an genau der Stelle kommt mir eine ganz dominante Frage in den Sinn, die ganze Zeit schon, nämlich das Ereignishafte des Geborenwerdens. Es sind immer Frauen, die gebären. So, ist diese Frage nicht so ein bisschen im toten Winkel noch der ganzen Debatte über unser Thema, die ganzen Debatten zu Geschlechtergerechtigkeit, zum Gender Bias in so vielen Wirklichkeitshandlungsfeldern, verleitet uns das vielleicht ausreichend zu sehen, dass es hier einen Gender Bias gibt? Wir können nicht von Männern geboren werden, wir werden immer von Müttern geboren. Es sind Frauen, die gebären, die Männer sind im Idealfall dabei, unterstützen auf ihre Weise, aber es sind Frauen, von denen wir gebürtlich abstammen.
Und das ist sicher ein Grund, warum das so lange nicht in den Blick genommen wurde, dieses Thema von den Herren der Philosophie. Also das ist sicher ein Aspekt, der da reinspielt. Aber danke, Noemi, genau so geht es mir auch. Also ich finde es bei diesem Thema wirklich, diese Verknüpfung zwischen diesen philosophischen Überlegungen über Gebürtlichkeit, Natalität, auch bei Hannah Arendt, und dann die Realität der Geburt und des Kinderbekommens und Kinder, also Aufwachsens und so, die finde ich ganz schwer übereinander zu bekommen.
Wir beschäftigen uns in der Nationalen Ethikkommission jetzt schon fast seit einem Jahr mit dem Thema Gewalt und Zwang unter der Geburt. Und ich habe viel dazugelernt, leider. Ich wollte das lieber nicht haben, aber es ist eine große Realität, Gewalt und Zwang unter der Geburt. Nicht nur jenseits der Schweiz, auch in der Schweiz. Und das ist ja wie eine ganz andere Realität, die aber auch dazu gehört, ja.
Und wahrscheinlich sind eben diese beiden Dimensionen dann trotzdem wieder verknüpft in dem, was Daniel gesagt hat, nämlich, dass weil es eben diese konkrete Realität gibt, die aber in der Regel von Frauen erlebt wird, deshalb hat wahrscheinlich diese philosophische Kategorie auch eine Schwächung erfahren, weil eben Männer das viel weniger stark in den Diskurs einspeisen konnten. Und der philosophische Diskurs war natürlich über viele Jahrhunderte eher männlich geprägt. Also da glaube ich schon, dass es einen blinden Fleck gibt und sich da diese beiden Momente wieder treffen, Philosophie und Realität.
Ja, es sind grunddifferente Rollen, Männer und Frauen. Die einen können gebären, die anderen nicht. Die einen müssen gebären, würden Sie vielleicht auch sagen, manche, die anderen dürfen nicht. Klar kann man sagen, jetzt vom Diskursverlauf in einer männlich dominierten Denkwelt wird es dann nicht bedacht. Es wird halt so hingenommen, da sind jetzt die Kinder da. So. Man kann ja auch sagen, es ist ein Privileg, dass Frauen gebären können. Männer wollen nicht über die Privilegien anderer nachdenken. Aber meine Frage ist eigentlich mehr sehr grundsätzlich, grundständig, haben wir das schon gedacht wirklich? Was es heißt, dass Menschen exklusiv, ich formuliere es mal ganz technisch, exklusiv nur durch einen Teil der Geschlechter zur Welt kommen. Dann wird schnell gesagt, ja, sie stammen ja von beiden ab, das Erbgut genetisch, da ist genauso viel Vater drin wie Mutter. Ja, aber nur Frauen bringen zur Welt. Also haben wir das schon wirklich verstanden, gedacht?
Also so als eine bleibende Differenz auch,
ja.
Die sich nicht ausradieren lässt.
Ja, und die vielleicht etwas bedeutet. Ich glaube, wir sind da noch ziemlich stumm, was das bedeuten könnte.
In der Beschäftigung mit Queerness ist das auch das verwirrendste Thema überhaupt. Mhm. Das ist natürlich der Grund, den hast du jetzt quasi genannt, ohne ihn auszusprechen, nämlich, dass es Transmänner gibt, die schwanger werden und dann gebären. Das ist schwierig unterzubringen, ne? Weil das nicht unserer lebensweltlichen normalen Erfahrung entspricht. Aber es ist heute so. Dazu kommt noch, vielleicht kann ich das mal auch dazu noch aussprechen, dass viel Forschung geschieht im Moment an der Möglichkeit, Gebärmutter zu ersetzen, also eine künstliche Gebärmutter zu schaffen. Bei Tieren, bei Schafen ist das auch schon gelungen, dass Lämmer außerhalb eines Uterus heranreifen zu Lämmern, die dann künstlich geboren werden. Bei Menschen ist es nur bis jetzt in der Neonatologie, also bei ganz, ganz früh geborenen Kindern der Fall, dass man da versucht, mit allen möglichen Techniken die Gebärmutter zu ersetzen. Diese Auflösung von klaren Geschlechterrollen, die thematisiere ich damit, weil ja so klar scheint, ihr Frauen, ihr seid die gebären und wir Männer sind die das nicht können. Ne?
Ja, das stimmt. Da müssten wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen zu dem Thema.
Und dann können wir natürlich nicht über das Thema gesprochen haben, ohne einen Blick auf das Christentum zu werfen. Der christliche Glaube, ein Glaube, bei dem Gott Mensch wird durch eine Geburt, eine weltliche Geburt. Ja, Maria empfängt ein Kind und gebiert es. Ja,
ja, ich finde das vollkommen verrückt, also dass das so ist. Ich bin damit auch noch nicht am Ende mit meinem Latein, also mit theologisch meine ich.
Was ist das Verrückte für dich?
Die Idee, Gott wird Mensch, ist eine Verrücktheit, die ich nicht in meinem Kopf zusammenbringe. Ich kann es zwar lesen und zur Kenntnis nehmen. Ich versuche mich da dem so zu nähern, dass ich mir zurechtlege, wenn Jesus geboren wird, wenn Gott Mensch wird, dann ist das eine komplette Bejahung der Materialität, aus der wir bestehen, also Körper und Leiblichkeit und die schöpferische Tätigkeit wird damit in jeder Hinsicht bejaht und als gut betrachtet. Das stand ja eigentlich schon ganz am Anfang von der Bibel und er sah, dass es gut war. Das wird hier einfach noch einmal vertieft auf eine Weise geklärt, die mir sehr zu denken gibt. Also es gibt nämlich sehr viele religiöse Strömungen, die im Gegenteil bestehen, dass man quasi die Materialität ablehnt, inklusive Sexualität auch, oder die Leiblichkeit ablehnt und sich von dem distanzieren möchte.
Gnostisch, ja.
Gnostisch, aber auch buddhistisch, aber auch eben auch innerhalb der christlichen Tradition. Und da habe ich einen gewissen Fabel für gehabt auch schon und habe wohl bemerkt mit der Beschäftigung mit Weihnachten. Weihnachten ist viel wichtiger als Ostern. Auch so was Komisches, weil gelernt haben wir was ganz anderes in der Spiritualitätsgeschichte. Oder?
Deshalb würde ich eben auch sagen, dass Geburtlichkeit auch einen vielleicht neuen Blick auf unsere Religion dann ermöglicht, weil man eben nicht von diesem Kreuz und vom Kreuzestod her denkt, sondern von diesem Kind in der Krippe. Und für mich persönlich ist das total wichtig zu sagen, es geht auch um diesen Neuanfang, den Gott da setzt in diesem Kind in der Krippe. Und deshalb finde ich das total attraktiv.
Und zwar Neuanfang mit dieser Welt, mit dieser Welt.
Mhm. Und eigentlich genau kann man dann noch sagen, was in der Philosophie jahrhundertelang kein Thema war, war also in der christlichen Religion schon immer da. Der Gedanke, der eigentlich passt es sehr gut zu Hannah Arendt. Eigentlich ist es, wie du auch sagst, also dieses schöpferische, frei handelnde Natalität, Geburtlichkeit, es ist total zentral.
Sie zitiert sogar als Jüdin die das Weihnachtsoratorium dann.
Hannah Arendt dann, ne? Genau.
Ein Kind ist uns geschenkt, ein Sohn ist uns geboren. Das ist ja was zutiefst Christliches, eine jüdische Hoffnung vielleicht, aber keine Realität. Aber sie zitiert es trotzdem, weil es so naheliegend ist. Ja?
Was natürlich in der Religion oder im Christentum dann auch unterbelichtet war, war diese andere Seite der Geburtlichkeit, eben das wirkliche Schwangersein, die wirkliche Geburt, das ist alles kein Thema. Also Maria erledigt das alles relativ abstrakt.
Die Gottesmutter kann ja leicht schwanger sein. Das ist anders, als wenn eine andere Frau schwanger ist, ne?
Ja, genau. Da haben wir also das, wo ja die Theologie heute auch rangeht und nachfragt und kritisch drauf guckt.
Ja, das war ja auch komplett anders gemeint damals. Also wenn eine Jungfrau ein Kind bekommt, dann hieß das so viel wie, das ist ein Gotteskind. Das ist ein Kind, das wurde von Gott gezeugt, ja? Von Zeus oder von, auf jeden Fall von oberer Stelle. Das ist ein besonderes Kind, wie der Kaiser Augustus zum Beispiel. Und das war ja die Aussage und nicht irgendwie eine biologische Aussage, die dann später daraus gemacht wurde. Ja, das ist ziemlich absurd, die Geschichte der jungfräulichen Geburt Mariens, was daraus in den letzten 2000 Jahren alles gemacht wurde, ist vollständig absurd. Hat nichts zu tun mit dem, was damals wirklich damit gemeint war.
Und auch das Skandalon des Christentums als gebürtliche Religion, Gott wird Mensch, haben wir durch die ganze Weihnachtsromantik ja irgendwie vielleicht auch überhaupt erst handhabbar gemacht für uns, ne? Also dieses Anstößen, ist ja wirklich was unglaublich, etwas Unfassbares.
Also für eigentlich einen Theologen, finde ich, ist das Schlimmste, wenn man an Weihnachten die Predigt hat. Was sagt man denn da? Das ist da total schwierig.
Wie geht das überhaupt mit dieser Gottesgeburt, meinst du?
Ja, und es ist etwas Überwältigendes und etwas Unbegreifliches und das ist in einem Satz gesagt. Und dann, man könnte vielleicht ein Ja sagen zu der Schöpfung. Du hast es, Daniel, sehr schön formuliert. Es geht um das Geschöpf, die Möglichkeit, dass wir schöpferisch tätig sein können. Aber darüber eine Predigt halten, ist relativ schwierig, wenn die Leute schon müde sind. Es ist viel einfacher, an Karfreitag zu predigen. Oder an Ostern auch, weil Ostern ist eben in der Dynamik vom Karfreitag. Also ich meine das jetzt tatsächlich ein bisschen ernst. Wie füllt man diese positive Nachricht genauso, dass die Leute nicht einschlafen?
Ja, ich glaube, wir werden alle anders Weihnachten feiern dieses Jahr, das Weihnachtsoratorium neu hören.
Die Predigt vor allem.
Auf die Predigt gespannt sein. Wenn wir selbst, sollten wir nochmal Eltern werden, Großeltern werden, Geburten in unserem Umfeld erleben, mit einem vielleicht breiteren Blick auf diese Wunder der Geburt schauen. Und ich danke euch für den Austausch.
Tschüss.
Tschüss, ciao.